Stell dir vor, du tust etwas. Schreiben, klettern, Musik, Tischtennis, Programmieren und plötzlich gibt es nur noch dich und die Aufgabe. Kein Kopfkino, keine Zweifel. Das ist Flow. Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugierde. Und jetzt viel Spaß! In der heutigen Zeit, in der wir ständig gefordert sind, ist es wichtiger denn je, auf unsere Gesundheit zu achten. Dazu gehört neben einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Bewegung auch die gezielte Supplementierung mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Ich selbst nutze seit Jahren Produkte von Brandl Nutrition und bin überzeugt von der Qualität und Wirksamkeit. Brandl Nutrition bietet ein breites Spektrum an Nahrungsergänzungsmitteln, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und von einem unabhängigen Labor geprüft wurden. Ob Protein, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren oder andere Vitalstoffe, bei Brandl Nutrition findest du das richtige Produkt für deine individuellen Bedürfnisse. Und das Beste, mit dem Code BERGGESUNDHEIT, klein und zusammengeschrieben, sparst du 10% bei deiner Bestellung. Besuch also jetzt Brandl Nutrition und entdecke die Kraft der Natur für deine Gesundheit. Heute schauen wir uns an, woher kommt die Flow-Forschung? Was zeigen die besten Studien dazu und wie holst du dir Flow gezielt in deinen Alltag für deine alltäglichen Aufgaben, Arbeit, Elternsein, Spielen? Was sagen die besten Studien wirklich und wie holst du dir Flow gezielt in deinen Alltag, damit dein Leben müheloser und glücklicher verlaufen kann? Ja, hallo und herzlich willkommen zu der neuen und letzten Staffel-Episode von Berggesundheit Podcast. Ich war etwas erkältet, da ich einen 10-Kilometer-Lauf leicht angeschlagen absolviert habe und habe dafür den Preis bezahlt, deswegen etwas später als gewohnt. Aber jetzt lass uns nicht lang schnacken, sondern starten. Jeder kennt eigentlich das Gefühl, du bist mitten in einer Tätigkeit und plötzlich wird die Welt um dich herum leise. Die Gedanken sortieren sich und dein Körper weiß genau, was er zu tun hat. Und auch die Zeit verhält sich seltsam. 5 Minuten werden zu einer Stunde. Oder eine Stunde fühlen sich an wie 5 Minuten. Es gibt keine inneren Kommentare, keine Selbstkritik, keine Zweifel, nur dich und die Aufgabe. Genau diesen Zustand nennt die Psychologie Flow. Und das Spannende daran, Flow ist nicht nur ein schönes Gefühl, sondern ein Zustand, der von der Psychologie genauestens erforscht wurde. Wir wissen, wie wir diesen Flow-Zustand optimal vorbereiten können. Warum ist Flow für unser Glück und unser Wohlbefinden so wichtig und was sagen die besten Studien? Wie kannst du Flow für deinen Sport, für deine Arbeit und für dein Familienleben optimal nutzen? Die moderne Flow-Forschung beginnt mit der Arbeit des Psychologen Mihaly Csikszentmihalyi. Ich weiß, der Name ist eine kleine Herausforderung, aber umso wertvoller ist die Arbeit, die er gemacht hat. In den 1970ern und 80ern hat Mihaly verschiedene Menschen, die regelmäßig sehr konzentriert arbeiten, interviewt. Dabei waren Bergsteigerinnen, Chirurgen, Handwerker, Schachspieler, Musiker und Tänzer. Und im Grunde stellt er allen die gleiche Frage. Wann sind sie wirklich erfüllt bei dem, was sie tun? Und die Antworten ähnelten sich verblüffend. Ja, diese Menschen beschrieben Momente der tiefen Versunkenheit, in denen es Feedback gab, in denen sie das Gefühl hatten, vollständig mit ihrer Handlung zu verschmelzen. Ja, viele beschrieben es wortwörtlich, als würden sie von einem Fluss mitgetragen würden. Und daher kommt eben dieser Name Flow. Ja, wichtig zu sagen ist vielleicht, Flow ist nicht wie ein Lottogewinn. Es ist nicht dieses laute Juhu-Gefühl, sondern ist dieses stille, tiefe Wohlbefinden, wenn die Tätigkeit die Erfüllung ist und das Tun zur Belohnung wird. Ja, Csikszentmihalyi nannte das Ganze autotelisch, also eine Tätigkeit, die in sich selbst einen gewissen Sinn trägt. Und er konnte auch zeigen, dass Flow gewisse Merkmale hat, die immer wieder auftreten. Wichtig dafür ist, ein klares Ziel vor Augen zu haben, stetig Rückmeldung zu bekommen, ob wir dabei auf dem richtigen Weg sind, dass wir uns ganz in der Sache verlieren und das Selbstkommentieren unterlassen. Vor allem aber ist wichtig, dass die Aufgabe zu den Fähigkeiten passt. Das heißt, sie soll herausfordernd sein, aber nicht unlösbar. Dieses Gleichgewicht an Herausforderung und Fähigkeit ist eigentlich der Kern der Flow-Theorie. Ja, das Ganze kannst du dir wie einen Lautstärkeregler vorstellen. Wenn die Lautstärke zu tief eingestellt ist, dann wird es langweilig. Und wenn die Lautstärke zu hoch eingestellt ist, ist die Tätigkeit zu herausfordernd und wir geraten in Stress oder in Angst. Also geht es hier darum, einen Sweet Spot zu finden, also nicht zu schwierig und nicht zu leicht. Ja, du kennst das vielleicht vom Joggen, wenn du immer wieder die gleiche Strecke läufst, immer wieder im gleichen Tempo, auch wenn du schneller könntest, dann schweifen deine Gedanken ab und du neigst dazu, beim Joggen träge zu sein. Und wenn du dich darum bemühst, das Joggen etwas herausfordernder zu gestalten, als du es gewohnt bist, dann bist du plötzlich voll da, deine Atmung ist synchron und du nimmst wahr, wie du nur so dahin fliegst. Das gleiche gilt für das Beispiel Musik. Wenn du drei Akkorde spielen kannst und das Ganze immer wieder wiederholst, wird es irgendwann etwas langweilig und träge. Wenn du einen neuen Akkord lernst und vielleicht einen schnelleren Song spielst, dann bist du wieder voll da, voll konzentriert und voll im Tun. Das gleiche gilt natürlich auch für Kochen, etwas bauen, programmieren und so weiter. Ja, das Ganze klingt intuitiv plausibel, aber funktioniert es auch im Labor. Deswegen haben Forscherinnen und Forscher das Ganze unter Laborbedingungen getestet und verschiedenen Menschen Aufgaben zugewiesen. Darunter waren Puzzle, Rechenaufgaben, Schreibaufgaben und Tetris. Ja, der Aufbau war dabei sehr simpel. Der erste Durchgang war bewusst zu leicht gewählt, der zweite leicht herausfordernd und der dritte deutlich zu schwer. Ja, während der Durchgänge berichteten die Teilnehmer, wie sehr sie dabei das Gefühl hatten, in Flow zu geraten. Zusätzlich wurden objektive Leistungen ausgewertet, das heißt, wie viele Fehler wurden tatsächlich bei dem Lösungsversuch dieser Aufgaben gemacht. Außerdem wurden verschiedene Körpersignale gemessen, wie Herzschlag, Atemfrequenz und so weiter. Ja, das herausgefundene Muster war eindeutig und bestätigt die Flow-Theorie, das heißt, Aufgaben, die leicht herausfordernd waren und dem aktuellen Fähigkeitslevel entsprachen, wurden am besten und am meisten im Flow gelöst. In diesen Momenten des Flows zeigt das autonome Nervensystem eine stabile, nicht überzogene Aktivierung. Man ist wach, fokussiert, aber nicht nervös. Präsent, aber nicht verkrampft. Ja, und genau das spiegelt sich in weniger Fehlern, präzisem Timing und hoher Selbstzufriedenheit wieder. Druck zerstört den Flow hingegen. Also braucht es die richtige Dosis an Herausforderungen, aber keine maximale Härte. Ein weiterer Strang der Forschung beschäftigte sich mit dem Flow in Bezug auf unser Gehirn. Lange ging man davon aus, dass der Flow-Zustand ein All-On-Zustand des Gehirns, in dem sehr viele Bereiche aktiv sind und arbeiten. Heute wissen wir aber, dass eher das Gegenteil passiert. Bestimmte Hirnregionen wie der mediale präfrontale Kortex treten eher in den Hintergrund. Diese Bereiche des Gehirns sind für Selbstkritik, inneren Dialog und so weiter zuständig. Neurowissenschaftler sprechen hier von transienter Hypofrontalität. Transient bedeutet vorübergehend und hypofrontal heißt reduziert. Die Abteilung Kommentar im Kopf wird also leiser, damit andere Bereiche effizienter arbeiten können. Gleichzeitig sieht man eben mehr Aktivität in Arealen, die mit fokussierten Abläufen, prozeduralen Routinen und reibungslosen Ausführungen zu tun haben. Etwa im Putamen oder Teilen des Frontallappens, die eben Handlungen koordinieren. Das Angstzentrum, die sogenannte Amygdala, ist dabei deutlich in ihrer Aktivität reduziert. Übersetzt bedeutet das, im Flow denkt sich das Ich weniger in den Vordergrund und die Alarmanlagen bleiben deaktiviert. Dein System darf in diesen Momenten das tun, was es kann. Flüssig, zielgerichtet und ohne inneres Störfeuer. Warum ist das alles für Glück und Wohlbefinden relevant? Weil Flow nicht nur eine angenehme Sonderwirkung hat, sondern eng mit dem Erleben eines guten Lebens zusammenhängt. Menschen, die häufig Flow erfahren, berichten von Selbstzufriedenheit und dem Gefühl eines Sinns in ihrem Leben. Und das nicht, weil ihr Leben objektiv leichter wäre, sondern weil sie dazu fähig sind, Situationen anders strukturieren zu können. Sie bauen ihre Tätigkeiten so, dass sie zu autotelischen Erfahrungen werden können. Und so wird der Weg zur Belohnung. Das ist ein völlig anderer Zugang, als unangenehme Situationen auszuhalten oder durchzustehen und am Ende die Belohnung zu bekommen. Ja, Flow fühlt sich schon im Moment des Ausführens stimmig an und deshalb halten wir an diesen Gewohnheiten fest. In der Arbeit zeigt sich, dass Teams, die klare Ziele, Autonomie und Feedback erhalten, zu besseren Ergebnissen kommen und weniger erschöpft sind als Teams, die dies nicht befolgen. Das genügt jedenfalls, um im Alltag einen deutlichen Unterschied zu machen. Denn moderate Vorteile, die sich jeden Tag wiederholen, summieren sich am Ende und das ist deutlich spürbar. Jetzt lass uns einmal ganz praktisch werden. Wie kannst du die Wahrscheinlichkeit für Flow erhöhen, ohne dich selbst unter Druck zu setzen? Zuerst lohnt es sich, das Umfeld zu strukturieren, denn Flow liebt Klarheit. Statt "Ich schreibe heute das Kapitel zu Ende", "Ich werde jetzt 300 Wörter der Einleitung schreiben". Ein kleines, glasklares Ziel ist wie dabei wie eine Spur im Schnee. Du siehst, wo du bist und merkst sofort, ob du weiterkommst. Dazu gehört auch, Störungen zu reduzieren. Das Handy in den Flugmodus zu schalten, Benachrichtigungen auszuschalten, den Arbeitsplatz aufzuräumen und vor dir nur das Werkzeug liegen zu haben, welches du wirklich benötigst, ist kein Selbstzweck. Es ist der Versuch, deinem Gehirn eine eindeutige Einladung zu schicken. Hier gibt es nur eine Aufgabe und die ist überschaubar. Dann kommt die Feinjustierung der Schwierigkeit. Wenn dir nach 3 Minuten langweilig wird, erhöhe die Schwierigkeit ein klein wenig. Wenn du hier aber die Stirn runzelst und merkst, dass dein System Überforderung signalisiert, mach die Aufgabe kleiner. Zerlege sie in einen ersten Minischritt. Ein Trick aus dem Schreiben wäre hierbei, nur einen ersten, in Anführungszeichen, hässlichen Mini-Absatz zu formulieren. Damit nimmst du dir selbst Perfektionsdruck. Und oft passiert etwas Eigenartiges. Du rutschst in den Flow, obwohl du dir selbst nur einen kleinen Startschuss gegeben hast. Dasselbe gilt auch für Training. Statt auf die perfekte Einheit zu hoffen, beginnst du erstmal mit 5 Minuten. Wenn du einmal drin bist, hängst du weitere 5 Minuten an. Du merkst, wie dein System anspringt und plötzlich bist du in Bewegung und denkst gar nicht mehr darüber nach. Rituale helfen, das Tor zu öffnen. Viele nutzen hier zum Beispiel eine kleine Atemsequenz wie Box Breathing, das heißt 4 Minuten einatmen, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen und nochmal 4 Sekunden halten, bevor der nächste Einatmen kommt. Ja, diese kleinen Mini-Rituale, bevor wir die Aktivität starten, signalisieren dem System, dass es jetzt wirklich losgeht und dass es nur um diese eine Sache geht. Nach dem Motto, jetzt wird es ruhig und klar. Ein kurzer Satz kann dies ebenfalls verstärken. Es geht nur um den nächsten Satz. Nur um die nächste Etappe. Nur um den nächsten Takt. Und je kleiner die Einheit, desto eher bleibst du im Fluss. Desto leichter bleibt der Fokus. Zeitlich hat sich für viele das Arbeiten in Arbeitsblöcken mit bewussten Pausen bewährt. Das können beispielsweise 20 oder 25 Minuten Arbeitseinheiten sein, gefolgt von 5 bis 10 Minuten bewusster Pause. Wichtig dabei ist, dass du die Zeit ganz bewusst einsetzt, nur eine Aufgabe erledigst und auch die Pausenzeiten einhältst. Am besten führst du in den Pausen etwas aus, was mit Social Media oder Bildschirm nichts zu tun hat, gönnst dir einen kurzen Spaziergang, machst ein paar Übungen, trinkst einen Tee oder isst eine Kleinigkeit. Auch dies ganz bewusst. Nach dieser Pause stellst du dir den Timer für die nächste Runde. Ja, Flow gibt es aber nicht nur alleine, sondern auch in Gruppen. Das nennt man dann Group Flow. Ja, Group Flow entsteht, wenn die Rollen klar verteilt sind, wenn unmittelbares Feedback erfolgt und eben ein gemeinsames Ziel verfolgt wird. In einer Redaktionskonferenz kann das beispielsweise ein kurzer Sprint sein, zum Beispiel 40 Minuten nur an der Erfüllung eines Zieles bewusst arbeiten. Die Fortschritte können beispielsweise auf einem Board notiert werden, um den Fortschritt sichtbar zu machen. In der Familie könnte das beispielsweise ein Küchenprojekt sein. Wir kochen zusammen und um 18 Uhr wird gegessen. Jeder bekommt seine einfache, aber nicht zu einfache Aufgabe und wir arbeiten an einem gemeinsamen Ziel. Natürlich gibt es aber auch Stolperfallen. Zum Beispiel ist Multitasking der größte Flowkiller von allen. Unser Gehirn kann großartig zwischen Aufgaben wechseln, aber es braucht dafür immer eine gewisse Umrüstzeit. Die Reibungen summieren sich hierbei. Deswegen ist es besser, jede Aufgabe nacheinander und Step by Step zu erledigen. Gleichzeitig solltest du dir freundlich vergeben, wenn dies nicht immer gelingt. Eine zweite Falle ist der Gedanke, dass sich Flow immer großartig anfühlen muss. Ironischerweise fühlt sich Flow innerhalb der Situation eher neutral an. Man ist einfach ganz und gar da. Erst im Rückblick merken wir wirklich, was wir alles geschafft haben und wie sehr wir im Moment waren und wie wenig wir erschöpft sind. Und schließlich kann zu viel, zu schwer auch den Flow-Zustand kippen. Du brauchst nicht immer den maximalen Anspruch, sondern den passenden Anspruch. 5-10% oberhalb deiner normalen Routine reichen hierbei meist vollkommen aus. Lass uns noch einmal auf die Bedeutung der Studien für die Empfindung von Glück zurückkommen. Wenn Flow mit höherer Leistung und mit einem besseren Output daherkommen, ist das natürlich schön. Aber wichtig ist, dass Menschen ihre Tätigkeiten im Flow strukturieren können, damit sie mehr Sinn in ihrem Leben empfinden können. Sie fühlen sich kompetenter, wenn sie regelmäßig erfahren, ich kann etwas bewirken. Sie fühlen sich verbundener, wenn in Teammomenten echte Kooperation erlebt wird. Und sie erleben mehr Sinn, weil das Tun nicht bloß Mittel zum Zweck ist. Auf neuropsychologischer Ebene entspricht das Ganze einer Balance von Ruhe und Anspannung. Genug Energie, um engagiert zu handeln, und genug innere Ruhe, damit die Alarmanlagen nicht ständig losgehen. Die Balance ist der Kern dessen, was wir normalerweise einen guten Tag nennen. Zum Schluss möchte ich dich herzlich dazu einladen, Flow nicht als Ausnahme zu begreifen, sondern als Handwerk. Du kannst dir also selbst Bedingungen bauen, unter denen Flow häufiger auftritt. Beginne klein. Vielleicht magst du dir morgen früh ein kleines Ziel setzen, was du an diesem Tag erreichen möchtest. Räume dir deinen Schreibtisch genauso, dass nur Werkzeuge zur Erreichung diesen einen Zieles bereitliegen. Atme zweimal ruhig ein und aus und sage dir einen Satz, der dich in die richtige Spur bringt. Schalte alle Störungen aus und arbeite in einem überschaubaren Zeitabschnitt. Wenn du fertig bist, notiere dir in einem Satz, was gut gelaufen ist und was sich nun als nächstes anschließt. Das ist zwar kein Zauber, aber manchmal fühlt es sich so an, wenn du merkst, wie dein System Antworten gibt. Weniger grübeln, mehr tun, mehr Freude am Prozess. Flow ist also keine Flucht aus dem Alltag, sondern ein Weg, deinen Alltag sinnvoll zu gestalten. Du musst dabei nichts Großes inszenieren. Du musst nur die Regler in die richtige Position schieben. Klarer Ziel, klarer Anspruch und unmittelbares Feedback sind die Stichpunkte. Schaffe dir einen Rahmen, der dich sicher, schützt und trägt. Dann passiert oft etwas sehr Menschliches. Du tust, was du kannst und wächst ein kleines Stück über dich hinaus. Genau dort, im leisen Zwischenraum zwischen Können und Herausforderungen, entsteht der Flow. Ja, vielen Dank, dass du mir wieder zugehört hast. Der Berggesundheit-Podcast macht jetzt eine kurze Staffelpause, aber ich bin bereits jetzt auf der Suche nach neuen und spannenden Gästen für dieses Format. Ich hoffe, du bleibst mir gewogen, lässt mir einen Daumen nach oben da, vielleicht ein Abonnement auf der einen oder anderen Plattform und teilst vielleicht deine Lieblingsepisode mit deinem engsten Team. Bis bald. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.